erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, der Berliner an sich. So behaupten böse Zungen, rennt überall hin, wo es gratis was zu feiern gibt. Und wenn es nur die Eröffnung eines Klohäuschens ist. Wie gut, da dass diese Stadt an Events nun wirklich nicht arm ist. Dennoch nur verhalten sexy an diesem Wochenende das Jubiläum des Berliner Hauptbahnhofs, der seit 10 Jahren in einer imaginären Mitte Berlins angesiedelt ist und wo sich das Zentrum drumherum erst langsam entwickelt. Wobei man schon glücklich sein muss, dass es irgendwann nicht schmuddelig verranzt sein wird, wie bei fast allen anderen deutschen Großstädten, sondern allenfalls architektonisch gruselig einfallslos. Ja, mittlerweile ist man sogar schon dankbar, dass es den Hauptbahnhof überhaupt gibt und ihm nicht damals dasselbe Schicksal widerfuhr, wie heute dem an Planungsdilettantismus nicht mehr zu überbietendem Berliner Flughafen. Ein Jubiläum zum Jubiläum ging darin fast unter. Vor 25 Jahren, am 29. Mai 1991, starteten die ersten ICE-Züge in der Industrienation Deutschland. Reichlich spät im internationalen Vergleich. Aber heute könnte man sich die Bahn ohne die Flitzer gar nicht mehr auch nur ansatzweise konkurrenzfähig vorstellen im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln. Allen dauernden technischen Kalamitäten und der chronischen Unpünktlichkeit zum Trotz. Es gibt sie tatsächlich. Die schönen Momente des Bahnfahrens, die sich dann fast so anfühlen wie in der Werbung. Außerhalb der Rush-Hour, möglichst in der ersten Klasse, aber auf jeden Fall mit reserviertem Platz und nicht zu viel Gepäck und ohne die unvorhersehbaren Störungen auf dem Gleis oder im Antrieb, die einen in Umsteigepanik versetzen. Dann ist Bahnfahren wirklich entspannend. Weniger allerdings, wenn man den vollen Preis für das Ticket bezahlen musste, dann ist die Fahrt eigentlich nur noch Luxus. Zwar hatte die Bahn letztes Jahr 132 Millionen Passagiere befördert, das war Rekord und politisch so gewollt. Schließlich hat der Bund 20 Milliarden in den Ausbau der Infrastruktur gesteckt, um sein Verkehrsunternehmen attraktiver zu machen. Trotzdem, Umsatz und Gewinn brachen ein, da die Bahn nur durch Sonderaktionen so viele mit endlich konkurrenzfähigen Schnäppchenpreisen auf die Schiene lockte. Folge zum ersten Mal seit 12 Jahren ein Verlust von 1,3 Milliarden Euro. Und jetzt kommen wir zum gordischen Knoten für Herrn Grube. Wie soll er darauf reagieren? Durch knallhartes Sparen, Aufgabe von Strecken und Verkehrsmitteln oder durch weitere Investitionen in die Kundenzufriedenheit? Meine Position als Verbraucher ist da klar. Vor allem im Wettbewerb des Individualfernverkehrs, also abseits des großen, weiten Feldes Pendlerbeförderung, muss sich die Bahn nach den Anforderungen des Marktes und seinen Begehrlichkeiten richten und nicht umgekehrt, der Markt hat gefälligst zu akzeptieren, was die Bahn anbietet. Das Schmerzhafteste ist endlich eine realitätsbezogene Preiskalkulation. Eben gerade gecheckt, Bahnfahrt Berlin-Köln One-Way, morgen 195 Euro und 5 Stunden, Flug 65 Euro und 1 Stunde, Getränke und Snack inklusive. Bus habe ich jetzt gar nicht mehr gecheckt, damit sich kein Manager aus dem Bahntower stürzt. Welches fucking Argument soll den Verbraucher hier gnädig stimmen? Außer bei denjenigen, die sowieso eine Flugphobie haben. Oder die brutale Streichung zum Beispiel der Nachtzugverbindungen ab Oktober. Ob nun mit oder ohne Autotransport. Sie seien hoffnungslos unrentabel, hieß es von der Bahn. Hoffnungslos? Ja, wenn das Produkt so betrieben wird wie bisher, dann stimmt das. Es gibt wohl kaum etwas Unromantischeres als eine Fahrt in einem Nachtzug der Deutschen Bahn. von der Hardware, dem aufwendigen Prozedere bis zum Serviceangebot an Bord auf gruseligstem sozialistischem Staatsbahnenniveau. Wenn man da fast 500 Euro für einen Schlafwagenplatz mit Autotransport gezahlt hat, wie auf der schon stillgelegten Strecke Berlin-München, dann ist man fürs Leben kuriert. Hier zeigt sich am besten die Deppenhaftigkeit des Bahnmanagements aus Verzagtheit und weil es keine Erfolgskontrolle gibt, wie bei einem kommerziellen Unternehmen, werden keine unternehmerischen Entscheidungen getroffen, sondern buchhalterische. Vielleicht sollte sich die oberste Etage des Bahntowers mal eine Klausurtagung in der Schweiz gönnen und sich von dem kleinen Nachbarn zeigen lassen, wie man richtig und kundenorientiert ein Infrastrukturunternehmen leitet. Dann klappt's auch wieder mit den Fahrtgästen. Weiter so wie bisher? Nee, no mercy. Diese Ausgabe 209 von Was mit Reisen wird ihrem Namen wahrlich gerecht. Es geht ausführlich um sehr individuelle Reiseerlebnisse. Was passiert eigentlich mit der Seele, wenn man sich tatsächlich mal entschließt, die nach dem kompletten Aussteigen zweitintensivste Lebensveränderung zu wagen, die monate- oder jahrelange Weltreise. Alles einmotten oder untervermieten, den nahen Freunden und Bekannten Adieu sagen und weg sein. Das ist heute angesichts der globalen Kommunikation on a fingertip zwar nicht mehr so dramatisch trennend wie früher, aber immer noch ein Bruch im Lebenslauf, dem man sich erst einmal trauen muss. Wählt man darüber hinaus noch das alleine unterwegs sein, ist das vielmehr eine Pilgerfahrt ins eigene Ich. Ich habe in Berlin Martin Krengel getroffen, der Wirtschaft- und Kulturpsychologie studierte, parallel mehrere Ratgeber-Bestseller schrieb und sogar seinen Doktor machte. Und sich dann, Mitte 30, entschied, auf große Reise zu gehen. Nicht um irgendwo auf Bali Yoga-Kurse zu geben, sondern als bewussten Break auf Zeit zu seinem bisherigen Leben. Dabei entstand ein wirklich amüsant zu lesendes Büchlein mit dem Titel »Stoppt die Welt! Ich will aussteigen!« Kein direkter Ratgeber, aber eine Inspiration nicht nur für diejenigen, die vielleicht auch mal diesen Gedanken haben. Freuen Sie sich gleich auf das Gespräch mit Martin Krengel. Eine der schönsten deutschsprachigen Reisewebseiten im Internet heißt travel-episodes.com. Betrieben wird sie von Johannes Klaus als Herausgeber, der mit seinen Reisedepeschen vor Jahren sogar den Grimme Online Award für hervorragenden Journalismus im Netz gewann. Die Travel Episodes zeigen, was mit Multimedia Storytelling heute so möglich ist im Internet. Reisen für die Sinne und für Menschen, die eben keinen nervösen Zeigefinger haben, um sich schnell durch die Seiten zu klicken. Nun wurden einige der schönsten Internet-Stories wieder auf Web 0.0 zurückgefahren, sprich es gibt sie als Buch. Der Malik Verlag mit National Geographic, der auch hinter dem Web-Projekt als Finanzier steht, setzt auf die Kraft des analogen Schmökerns. Ob das funktioniert, auf einmal so ganz ohne Filme und sonstigen technischen Schnickschnack, darüber spreche ich gleich mit Johannes Klaus. Geht es in den beiden ersten Gesprächen noch um die schonungslos individuelle Form des Reisens, auch in Gebiete, in die kaum ein Pauschaltourist jemals seinen Fuß setzen würde, klingt unsere heutige Sendung aus mit einem Gespräch über die wohl am präzisesten geplante Reiseform, die es im Tourismus gibt, nämlich eine Kreuzfahrt. Und um das Ganze noch mehr zuzuspitzen, eine Kreuzfahrt rund um die Welt. Das erinnert ein bisschen an das Bild des Bergsteigers, der sich mühsamst die steilen Wände hochquält zum Gipfel, wo ihn schon die Ausflügler erwarten an der Jausenstation, die auf der anderen Bergseite mit der Seilbahn Komoot nach oben fuhren. Und beide bewundern ja dann dasselbe Panorama. Heutige Kreuzfahrer als Weltentdecker zu bezeichnen, kommt also fast schon einem Affront gleich gegenüber denjenigen, die sich die Erdumrundung mühsamst selbst organisiert haben. Trotzdem Wäre es arrogant, die individuelle Freude gering zu schätzen, die auch diese Reiseform ermöglicht? Circa 110 Tage dauert in der Regel so eine Round-the-World-Cruise. Das heißt, allein schon wegen des Zeitaufwandes ist dieses perfekt konfektionierte Industrieprodukt eher etwas für Menschen mit Zeit nach dem Berufsleben. Mein Kollege Hans-Peter Gaul hat sich das Vergnügen gegönnt, eigentlich als Journalist außer Dienst, aber als Journalist ist man ja niemals außer Dienst. Und deshalb unterhalten wir uns gleich über seine Erlebnisse an Bord der Costa Luminosa. Weiter als in dieser Sendung 209 sind wir noch nie gereist im Reiseradio. Hoffentlich macht es Ihnen auch Spaß, akustisch mit auf den Weg zu gehen. Schön, dass Sie da sind. Noch nie war Urlaub so einfach wie heute. Nahezu die ganze Welt steht touristisch offen und ist die Nische des Interesses auch noch so klein. Es findet sich ein Spezialist. Gerade auf dem deutschen Markt, der weltweit mit Abstand der interessanteste ist für die Reisebranche, gibt es kaum einen Wunsch und eine Destination, die nicht industriell konfektioniert und abgesichert durch das deutsche Reiserecht angeboten werden könnte. Das ist die eine Seite des Reisens, die, auf der der kapitalistische Fokus liegt, um den sich stationärer Vertrieb und Internet prügeln. Und dann gibt es Menschen, wie Dr. Martin Krengel, die etwas ganz anderes wollen, bei denen das Reisen im Kopf beginnt und nicht beim Durchblättern der einschlägigen Katalogseiten, die das Unterwegssein als Konfrontation mit dem eigenen Ich verstehen, sich vielleicht neu erfinden wollen durch das Loslassen und einfach mal aussteigen auf Zeit. Nicht organisiert, sondern mit dem Mut des Scheiterns und der Überwindung des inneren Schweinehundes, wenn wieder einmal nichts klappen will unterwegs. Wetten, nach so einer Reise kommt man als anderer Mensch zurück und kann wahrlich viel erzählen. Martin Krengel ist da nicht anders. Er hat sogar ein Buch geschrieben, Stoppt die Welt, ich will aussteigen. Und über seine Weltreise spreche ich jetzt mit ihm.
Ready for Takeoff. Unser Top-Thema heute.
Lieber Martin Krengel, es gehört ja früher quasi fast schon zum guten Ton, nach dem Abitur sich mal eine Auszeit zu nehmen und vor dem Studium unkonventionell zu reisen, die Welt zu entdecken, so auf den Trampelpfaden der Gleichaltrigen. Du bist durchgestartet, nachdem du den Doktor gemacht hast. War das mutig oder vielleicht sogar eine Art von übermütig in Hinblick auf die, sag mal, smoothe Karriereplanung und den Lebenslauf mit der großen, großen Lücke dann da drin?
Es gibt ja diesen tollen Spruch, Herr Krengel, Sie haben eine Lücke im Lebenslauf. Und die Antwort ja war geil. Also ich habe die Erfahrung gemacht, also ich komme ja wirklich aus der klassischen Karriere, habe einer der besten Privatunis im Wirtschaftsbereich in Deutschland und in der Schweiz studiert. Und ich hatte aber immer das Gefühl, wenn ich mit den Entscheidern an dem Tisch saß, dass die sich... Die haben auf den Lebenslauf geguckt, ja, sie haben irgendwie das richtige Fach studiert, sie haben im Abitur sich Mühe gegeben, aber das wollten die gar nicht mehr wissen, sondern die haben mit mir irgendwie über meinen Aufenthalt in Florenz, meinen Zeichenkurs geredet, die haben über meinen Kunstturnen gesprochen und über meine Reisen. Das fanden die viel spannender, weil die natürlich auch gelangweilt waren von diesen 0815 Lebensläufen. Also ich würde sagen, gerade dann, wenn man Umwege geht, dann ist man interessant, weil man andere Sachen gesehen hat und mit in ein Unternehmen oder mit in eine Karriere bringen kann. Und das macht einen, glaube ich, interessanter.
Nun gibt es ja diesen berühmten Seufzer, ich bin reif für die Insel, raus aus dem Stress der Hektik des Alltags, hinein in die Traumromantik der Hängematte und des süßen Nichtstuns. Das ist ja nun gar nicht mal dein Ansatz gewesen. Du wolltest alles hinschmeißen, weg sein, radikal einen neuen Weg gehen. Also bei dieser Perspektive würden ja doch einige ziemlich zusammenzucken.
Naja, ich wollte mich testen, ich wollte meine Grenzen testen, neue Dinge sehen. Und ich bin jetzt kein Mensch, der sich 10 Monate lang nur in die Hängematte legen kann. Also eine Woche ist toll, 2 Wochen aussteigen ist richtig toll. Aber das Reisen mit neuem Entdecken, Lernen zu verbinden, das ist, glaube ich, so mein Ansatz.
Okay, und ich habe jetzt in deinen, sagen wir es mal, Aussteigerbüchlein schon mit Freude geschmökert, sehr amüsant. Es geht da ja oft um die Freiheit, die du sehr bewusst gegen die Sicherheit der wahrscheinlichen Karriere jetzt mal eingetauscht hast. Da muss man ja schon eine Fähigkeit haben, sich mit einem gesunden Selbstbewusstsein ganz schön aufzuladen, um diese drohende Unsicherheit für eine ganz lange Zeit auszublenden, wenn man unterwegs ist auf Reisen.
Ich würde es anders formulieren. Für mich war die Sicherheit drohend, also dieser Gedanke, 30 Jahre halt einen und denselben Job zu machen. Und ich war schon relativ alt, ich war 33, habe also die Doktorarbeit, weil die sehr aufwendig war und ich 2 Mal studiert hatte vorher und diese anderen Bücher geschrieben hatte, war ich schon relativ alt, als ich aus der Doktorarbeit rauskam. Und dann mit 34 oder mit angehenden 34 eine Weltreise zu machen, ist tatsächlich, letzter Drücker, aber ich habe ja oft diese...
Ach, schon der Opa unter den Mitreisenden.
Ja, so habe ich mich teilweise auch gefühlt in den Hostels. Aber für mich war das so der letzte Moment zu sagen, jetzt kannst du die absolute Freiheit genießen. Klar kann man mit Kindern auch gut reisen und machen viele auch inzwischen. Aber mir war klar, jetzt oder sehr viel später und ich wollte jetzt.
Nun ist es ja so, man kann heute, so erscheint es mir zumindest, wenn ich viele dieser Reisebücher so lese, man kann heute gar nicht mehr reisen um des Reisens willen, also nur um sich irgendwelche schönen Sachen anzugucken. Auf der hinteren Umschlagklappe des Buches, da erweist du natürlich deinem akademischen Background alle Ehre, eine Fülle von Motivationssprüchen für die Aussteigewilligen. Mittendrin einer, der hat mir sehr gut gefallen, erwachsen werden wird überbewertet. Aber wie erwachsen hat dich denn jetzt dieses bewusst nicht erwachsen werden wollen auf Zeit dann doch gemacht?
Also ich glaube sehr viel mehr. Also jeder Reisender lernt, mehr zu sich selbst zu finden, mehr Selbstbewusstsein, mehr Unabhängigkeit, Flexibilität. Reisen ist so das beste Persönlichkeitscoaching. Ich bin ja Coach, Seminarleiter gewesen jahrelang im Zeitmanagement, Selbstmanagementbereich. Und die Erfahrungen, die ich gemacht habe im Reisen, sind Lernerfahrungen ganz anderer Art. Also Persönlichkeitsentwicklung, man wird mit Ängsten konfrontiert, man reift unweigerlich, wenn man alleine reist. Das möchte ich nochmal betonen. Mir hat damals bei meiner ersten Reise in Florenz jemand gesagt, aber Florenz bin ich alleine hingefahren, aber ich bin da halt an den Kurs gefahren und da war Unsicherheit irgendwie vom Flughafen in Tempelhof, den es damals noch gab, bis zum Flughafen in Florenz, bis ich eingecheckt habe in meinem Hotel und dann war man wieder in so einer Kurs- und Klassenstruktur und dann hat mir mein Mitbewohner damals gesagt, du musst mal alleine reisen. Und ich so, und das hat mir richtig Angst gemacht und jetzt würde ich sagen, jetzt hat mir Angst gemacht, wieder mit einem Freund zusammen zu reisen, weil ich dachte, ich verliere das, was ich mir erworben habe um Unabhängigkeit. War total toll, mit Begleitung zu reisen, aber einmal im Leben wenigstens eine Woche allein reisen, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die jeder für die Persönlichkeitsentwicklung machen sollte.
Gut, jetzt bist du jetzt losgereist und das erste Ziel war Ulaanbaatar, die Mongolei. Gibt es eigentlich einen hässlicheren Ort der Welt, den man sich als Start aussuchen kann? So die volle Dröhnung nach dem Motto, make it here and you make it everywhere.
Ja, und das im November als einziger Tourist bei minus 17 Grad in der Steppe und dann in einem Zelt zu schlafen. Ich habe ja geschrieben, Ulaanbaatar ist nicht nur die höchste Hauptstadt der Welt, wie sie sich selber nennen, sondern wahrscheinlich auch die hässlichste. Ist tatsächlich so. Aber genau das habe ich gesucht. Ich wollte in den Ostblock. Die Weltreise war für mich auch eine Spurensuche. Ich komme ja aus dem Ostblock. Mein Großvater wollte mit mir nach Russland reisen, als ich 10 war. Und als ich 10 war, kam die Wende. Und dann wollte keiner mehr nach Russland reisen in der Zeit. Und dann hatte es ganz pragmatische Gründe. Meine damalige Freundin hat in Peking gearbeitet. Und ich wollte nicht aus Berlin direkt nach Peking, was ich schon kannte, ins vertraute Heim wieder, sondern ich wollte eine Zwischenstation haben. Und Russland hatte starke Visa-Bestimmungen Und die Mongolei hatte die gerade gekippt, dass ich gesagt habe, rein aus pragmatischen Gründen, weil ich die Weltreise nicht auch noch durchplanen und durchorganisieren wollte. Das ist der Quick Win, das ist sozusagen der geringste Aufwand. Ich wollte immer in die Mongolei, da starte ich.
Wie gesagt, im November bei minus 17 Grad. Also manchmal hatte ich beim Querlesen des Buchs auch so das Gefühl, du kultivierst einen gepflegten Masochismus unterwegs. Warum einfach, wenn es auch kompliziert zu machen ist? War das so, die Lust daran, diese eigenen Grenzen austesten zu wollen, zu können?
Ja, also ich bin schon ein Mensch, der gerne komplex denkt, das habe ich gelernt. Aber ich habe auf Reisen, glaube ich, nach und nach, das merkt man auch so ein bisschen am Schreibstil, wo Leute sagen, ja, dein Buch ist nicht konsistent, aber genau, es spiegelt meine Entwicklung wieder. Zum Anfang in der Mongolei habe ich noch sehr komplexe Sätze, sehr tiefe Gedanken drin gehabt und dann ein halbes Jahr später in Südamerika wird es viel kurzweiliger, wird es noch lockerer, werden die Sätze kürzer. Ich habe gelernt, loszulassen, ich habe gelernt, zu vereinfachen, Entscheidungen schneller zu treffen und mich nicht für jede Übernachtung, die ich habe, irgendwie 3 Stunden hinzusetzen und das perfekte Hotel zu suchen. Das war so meine persönliche Entwicklung vom Verkomplizierer zum gechillten Komplexitätskiller.
Also rückblickend so, wie welterfahren muss man sein für die Fremde? Oder andersrum gefragt, welche Eigenschaften muss man mitbringen, damit so eine Reise nicht zum Desaster wird?
Ich glaube, man braucht schon eine gewisse Reiseerfahrung. Also nicht unbedingt, wenn man jung ist, dann kann man das ab, dass man das auf der Reise lernt und sich die Ecken und Kanten holt. Eine Reise ist ja nicht immer nur schön. Also meine Freundin damals oder meine Freunde hatten mit Unverständnis reagiert, als ich gesagt habe, so, ich muss jetzt mal Urlaub machen vom Reisen und habe zwischendurch immer wieder so kleine Reiseinseln eingelegt, um mich mal zu erholen. Ich habe damals aber den Fehler gemacht und bin nach meinem ersten Studium, habe meine Backpacking-Karriere in China begonnen. Und ich habe interkulturelle Kommunikation als Schwerpunkt gehabt. Ich habe Kulturpsychologie studiert. Ich wusste, was ein Kulturschock ist, alles schön. Und ich war in den USA, ich habe in England studiert, ich habe in der Schweiz studiert, in Italien. Ausland war immer geil. Und nach 3 Tagen China habe ich geweint und wollte zurück. Das war einfach zu krass, zu hart. Das heißt, jemand, der wenig Reiseerfahrung hat, würde ich erstmal empfehlen, einen Test zu reisen, für 3 Wochen einen Backpacking-Trip zu machen, bevor er die Weltreise macht. Oder halt in Einstiegsländern wie Thailand zu beginnen oder von mir aus halt auch Australien, wo man so ein bisschen Kulturschock leid hat und wo man viele andere, vielleicht gleichaltrige, gleichgesinnte Traveler trifft, die einem halt über die schweren Stunden hinweghelfen.
Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also China ist wirklich lost in translation. Ja. Man wirklich keine Chance hat, weder die Schriftzeichen zu entziffern, noch irgendjemanden zu finden, der wenigstens einem gebrochenen Englisch einem weiterhelfen kann. Singapur ist auch so ein beliebter Startpunkt. Man ist zwar schon in Asien, aber doch noch sehr westlich. Aber zum Beispiel jetzt, wie sehr hast du geplant oder andersrum, kann man überhaupt so eine Reise planen oder ist das nur ein Anlass für Frust, weil Murphys Gesetz einfach unerbittlich ist, wenn man unterwegs ist, wenn etwas schiefgehen kann, dann wird es auch schiefgehen.
Und das zum ungünstigsten Zeitpunkt, am ungünstigsten Ort, wenn du es gerade nicht brauchen wirst. Ja, also ich glaube, ich habe ein sehr radikales Reisekonzept gefahren. Ich habe Montag den Flug gebucht nach Ulaanbaatar und war Donnerstag da. Und ich wollte bewusst die Reise nicht durchplanen. Ich habe mir vorher schon hingesetzt, habe mir überlegt, in welche Regionen möchtest du. Ich wollte nach Südamerika, ich wollte diesen Südseetraum mal leben. Ich hatte Freunde in Sydney und diese Freundin in Peking. Also ich hatte gewisse Eckpunkte, das hat geholfen. Aber sonst würde ich halt mit Reisefaustregeln arbeiten. Ein Land, ein Monat. 3 Tage mindestens an einem Ort, das habe ich hinterher für mich so festgestellt, das wäre ideal gewesen. Aber eine Reise soll, und das finde ich das Schöne am Reisen, Flexibilität ermöglichen. Ich möchte morgens aufstehen, entscheiden, fahre ich nach Norden, Süden, Osten, Westen oder bleibe ich einfach liegen. Und das ist für mich das Schöne am Reisen, diese maximale Freiheit. Und klar, wenn ich einen durchgeplanten Tourplan habe, dann habe ich viel Reisestress unterwegs nicht, weil ich Entscheidungen schon vorher gemacht habe. Aber wie will ich denn entscheiden, ob mir Medellin gefällt, ob ich irgendwie in Mexiko bleiben will, wenn ich da bin und Und ich hatte das jetzt in Mexiko, den Fall, hatte irgendwie eine Woche noch da zu bleiben und plötzlich fand ich es nicht mehr spannend und dann war es wie ein Gefängnis. Ich will was sehen, ich will meine Zeit nutzen, jetzt muss ich auf diesen blöden Flug warten. Das ist also immer so ein Trade-off, also so ein Kompromiss zwischen man vorausplanen und günstigere Preise bekommen bis hin zu, okay, ich will die volle Flexibilität und ich buche den Flug am Tag vorher, wie ich es teilweise gemacht habe.
Und es ist ja so, dass die wenigsten auf Weltreise gehen mit einer Platinum-Kreditkarte im Täschchen. Ist es vielleicht sogar nötig für das volle Empfinden, dass man möglichst auf günstigen, billigen Pfaden unterwegs ist?
Ja und nein. Je nachdem, wie das Reisekonzept ist. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass ich so ein Zwischending bin. Also ich war jetzt nicht der blutjunge Backpacker und ich bin jetzt aber auch nicht der wohlhabende Rentner, der mit einem Schiff um die Welt reist. Also ich habe teilweise in Hostels gewohnt, ich habe mir teilweise aber auch Zimmer geleistet, Privatzimmer in Hotels, weil ich zwischendurch halt auch gearbeitet habe. Ich habe an dem Buch schon immer geschrieben. Ich habe nebenbei ein Buch geschrieben zum Thema Sprachenlernen, das nächstes Jahr erscheinen wird. Das heißt, für mich war immer so die Investition auch da. Ich investiere ein bisschen mehr Geld und schlafe dafür ruhig. Ich habe mal einmal ein Interview für das ZDF gemacht, als ich in Auckland gelandet bin und habe in der Nacht in einer Jugendherberge verbracht und das war total laut. Die haben das Licht angelassen. Da hatte ausgerechnet in der Nacht dann auch noch Durchfall, musste ständig raus. Das war wieder ein glücklicher Zufall, weil ich die Nacht um 3 meine Mails gecheckt habe und diese Interviewanfrage, die dringend war, drin hatte. Und am nächsten Morgen um 8 habe ich ausgecheckt aus dem Hostel, habe mir ein Hotel gesucht, habe eingecheckt und habe erstmal bis 18 Uhr geschlafen und habe dann in der Nacht dieses Interview gegeben.
Man merkt dann, wie schön eine gute Dusche sein kann.
Total, total, total. Also später habe ich dann nur noch in Hotels übernachtet, als ich letztes Jahr die Reise durch Südamerika dann angeschlossen habe und bin jetzt aber wieder auf ein Mixed-Modell zurückgegangen, weil viele Erfahrungen einfach, ich habe jetzt mit meinem Kumpel da in 2 Euro Hotel direkt am, also in einer Baracke direkt am Strand geschlafen, wo ich mich teilweise geekelt habe, mich da überhaupt hinzulegen. Aber diese Kontraste machen für mich das Reisen aus und die würde ich jetzt bewusst suchen, selbst wenn ich mir ein 5-Sterne-Hotel leisten könnte, würde ich immer wieder zeitweise in ein Hostel einzuchecken, um neue, interessante, junge Menschen kennenzulernen und ihre Weltsicht zu verstehen.
Es ist ja so, viele, die ausgestiegen sind, die erzählen hinterher, was für tolle Kontakte sie hatten durch ihre Reise, auf ihrer Reise, die schönen Begegnungen mit Menschen. Das heißt, wenn man so einen Plan hat, muss man aber auch in der Lage sein, ein toller Kontakter zu sein.
Ja, deswegen sagte ich ja, Alleinreisen ist schon wichtig, weil man ganz anders offen zugeht, einfach wenn man mehr Zeit hat oder aus Neugier oder aus Bedürftigkeit auch.
Man hat eben niemanden an seiner Seite, mit dem man einfach quasseln kann, man muss sich jemand Neues suchen.
Genau, und das ist halt das Schöne, dass man aus der Komfortzone herausgeschubst wird. Aber ja, also ich glaube, Reisen ist schon auch ein kleines Extroversionstraining, ne? Und genau das ist aber halt auch gut. Jeder Mensch ist toll, wie er ist. Introvertierte Menschen haben sehr viele Vorteile, haben sehr viele Komplexitäten, die sie innerlich verarbeiten. Aber an gewissen Stellen muss ich einfach auch in der Lage sein, auf Menschen zuzugehen, Bedürfnisse einzufordern, Neugier auszudrücken. Und das lernt man halt einfach. Selbst wenn man introvertiert, ich war halt auch eher der zurückgezogene Schreiber, der irgendwie 3 Wochen alleine am Strand sitzen kann und einfach sich nur mit seinem Manuskript beschäftigt. Aber ich genieße es dann halt auch, dann komplett mich fallen zu lassen in so einer Reise und überwältigt zu werden von Eindrücken, von Leuten, von neuen Menschen. Und dann ist man so in einem Fluss, es kommt eins zum anderen und 2 Wochen sind vorbei und ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Und es kam einfach so eins zum anderen. Und das sind ganz schöne Erfahrungen, die das Leben so abspeisen, abmixen, was von Jazz It Up irgendwie gesagt im Vorgespräch. Das machen so die Vielzahl der Klänge im Leben aus, selbst dann, wenn ich zurückgezogen bin, auch lerne mal rauszugehen und ganz andere Erfahrungen vielleicht auch mache in der Schulzeit oder in frühkindlichen Prägungen, die mich so halt in mein Schneckenhaus ziehen haben lassen. Da ist viel zu holen, da ist viel zu lernen.
So als Nachrichten-Junkie, der ich bin, muss ich natürlich zugeben, dass ich mittlerweile fast einen Overkill manchmal verspüre und das denke, mein Gott, die Welt ist so kompliziert und die ist so fast schon bedrohlich geworden, dass man fast schon so eine Art Cocooning machen möchte und gar nicht mehr rausgeht. Wie ist denn so deine Erfahrung jetzt nach so einer Reise? Stimmt dieser Eindruck, wenn man nur die Nachrichten sieht, ist die Welt wirklich jetzt anders geworden? Oder hast du das Gefühl, nee, No, das Gegenteil. Ich habe jetzt gemerkt, die Welt ist so wie immer. Und wenn man nur darauf zugeht und freundlich ist, dann wird einem auch Freundlichkeit entgegengebracht.
Also ich glaube, die Welt ist ein Stück weit so, wie wir sie interpretieren und wie wir auf die Welt zugehen. Ich habe mal in einem Buch eine schöne Geschichte gehört von zwei Händlern, die im Mittelalter so durch die Städte gehen. Und der eine fragt den anderen, wie ist es denn in der Stadt, in der nächsten Stadt? Und dann fragt der andere, naja, wie war es denn in der vorhergehenden Stadt? Und der eine antwortet halt, da war es total hässlich. Und der andere sagt, es war total schön. Dann sagt er, naja, in der neuen Stadt wird es dann auch total hässlich oder es wird auch total schön werden, je nachdem, mit welcher Erwartung man reingeht, mit welchen Gesprächen man reingeht, mit welchen Interessen man auf die Leute zugeht. Also ein Stück weit kreiert man ja seine Realität selbst, ne? Das weiß ich halt als Sozialpsychologe natürlich nur zu gut, dass sich unsere Gedanken manifestieren in unserem Verhalten. Selbsterfüllende Prophezeiungen sind gut erforscht. Also das heißt, die Welt ist jetzt weder gut noch schlecht, sondern sie ist einfach vielleicht ein Stück weit vielfältiger geworden, sie ist vielleicht ein Stück weit skeptischer geworden. Aber als Reisender ist man immer wieder, und ich glaube, da nickt jetzt jeder vor dem, wie heißt das, Mikrofon oder Zuhörton oder vor dem Lautsprecher heißt das Ding, nickt jeder, dass man an den ungewöhnlichsten Orten ganz offene, interessierte Menschen trifft und ganz überraschend ist. Also jeder Mensch, das habe ich jetzt auch gerade, ich komme ja aus einer 4-Monats-Reise, gerade gestern gemerkt, egal an welchem Ort, es gibt dumme Menschen, es gibt schlaue Menschen, es gibt fiese Menschen und es gibt unheimlich herzliche, offene Menschen. Der Durchschnitt mag ein bisschen verzerrt sein, ne? In Bolivien sind sie generell xenophob, sprechen nicht mit dir, wollen keine Fotos gemacht werden, reagieren ärgerlich, wenn man irgendwie selbst um ein Foto fragt. In andere Menschen kommt man bei 90% mit offenen Armen an, aber auch da wird man übers Ohr gehauen und so weiter. Also ich glaube, man muss immer so seine Erwartung, man muss sich seiner Erwartung bewusst sein. Ganz abschalten können wir sie nicht psychologisch, da können wir ganz lange meditieren. Aber immer sich dessen bewusst sein, dass wir die Welt interpretieren und ein Stück weit sagen, es könnte auch anders sein, ich bleibe ein Stück weit offen und neugierig. Ich glaube, das ist wichtig.
Wunderbares Schlusswort. Martin Krengel, der Mann, der nach so vielen Reisen immer noch nicht urlaubsreif ist. Ein wunderschönes Buch, Stoppt die Welt, ich will aussteigen. Abenteuer einer Weltreise mit einem kleinen Arschtrittle inklusive, dass man endlich mal aus dem Sofa aussteigt, erschienen im Easy Book Verlag für 14,99 und ich glaube, das sind die besten 15 Euro, die man für Reiselust heute anlegen kann. Martin, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Zum ersten Mal wurde ich auf Johannes Klaus aufmerksam, als er für seine Webseite Reisedepesche, mittlerweile sind es Reisedepeschen geworden, den Grimme-Preis erhielt. Wow, dachte ich mir, eine Reiseseite bekommt die höchste journalistische Auszeichnung und sie wird noch nicht mal von einem Fachjournalisten betrieben. Das machte neugierig. Und ich muss zugeben, ich war und bin von seiner Arbeit fasziniert. Johannes Klaus ist einer der wenigen Blogger, die ich ernst nehme. Er hat einen sehr kreativen, manchmal auch etwas verspielten Blick auf das Erlebnis, in dem er sich gerade befindet. Und er kann es wunderbar authentisch umsetzen. Und das ist eine Wohltat im Vergleich zu den vielen oberflächlichen, aber Search Engine und Social Media optimierten Texten, mit denen die Blogger-Szene hierzulande sonst so aufwartet. Nun gibt es ein neues Projekt von Johannes Klaus, die Travel Episodes. Hier ist er mehr der Herausgeber von multimedialem Storytelling. In jeder Geschichte vermischen sich die Genres Text, Grafik, Bilder, Ton und Film zu einem großen Ganzen. Oft wirklich unterhaltsam. Und nun kommt's. Die Geschichten wurden gerade gedruckt und zwischen Buchdeckel gebunden. Geht das überhaupt? Darüber unterhalte ich mich jetzt mit Johannes Klaus.
Zwischen den Zeilen Reisen auf dem Papier. Unser Buchtipp.
Lieber Johannes, die hochdekorierten Travel-Episodes aus dem Internet, dieser Hort des multimedialen Storytellings, goes print. Wow, gerade ist im Malik Verlag ein dickes Bändchen erschienen mit ausgewählten Geschichten von Fernweh und Freiheit, wie es im Untertitel heißt. Das fühlt sich jetzt für mich erstmal so an, als ob man, sag mal, World of Warcraft als Brettspiel auf den Markt bringt. Fühlst du dein sehr spezielles Geschichtenerzählen, was du ja im Internet unter Beweis stellst, jetzt ein bisschen amputiert? Nur noch Text und ein paar Bildchen?
Also ich finde es ein sehr schönes Gefühl, tatsächlich viele Geschichten in der Hand halten zu können. Es ist nochmal was anderes als im Internet. Es hat, finde ich, beides seine schönen Seiten und seine Berechtigung. Und deswegen finde ich es toll, dass es jetzt auch mal eben als handfestes Buch da ist.
Mein Gott, jetzt werden viele aufseufzen aus der Fraktion, ein Buch ist ein Buch ist ein Buch und ich würde nie was im Internet lesen und ich möchte in der Liege unter der Palme doch was in der Hand haben.
Ja, also ich finde tatsächlich, unter der Palme macht sich ein Buch besser als ein E-Book-Reader und andere Geschichten oder im Internet gibt es eben dann wieder neue Facetten einer Geschichte, die man zeigen kann mit Fotos, mit Videos. Und das hat alles seine Berechtigung.
Jetzt muss man ja auch zugeben, wenn man die Internetseite gar nicht kennt, und das dürfen vielleicht gar nicht so wenige sein, die im Buchhandel jetzt durch die Abteilung Reisebücher schlendern, dann kann man trotzdem über das Buch hoch erfreut sein. Es sind sehr schöne Geschichten zusammengekommen, spannend zu lesen. Dass man jetzt nicht das Gefühl hat, wie bei der Lektüre, sag ich mal, eines Radio- oder Fernsehmanuskriptes, dass da was ganz Wesentliches fehlen würde.
Also für das Buch wurden die meisten Geschichten auch nochmal entsprechend überarbeitet, lektoriert, ergänzt, wo beispielsweise im Internet mit Fotos oder Videos gearbeitet wurde, sodass es auch eine runde Geschichte dann jeweils ergibt.
War das denn für dich überraschend, dass die ursprünglich ja mal explizit multimedial angelegten Reportagen auch, soll man sagen, jetzt zweidimensional wirken, dass die Kraft des Textes ausreicht, ohne eben die Filmschnipsel, ohne die interaktiven Karten oder irgendwelche großen Bildergalerien?
Ja, im Gegenteil, war ich überrascht, dass manche Geschichten mir sogar besser im Buch gefallen haben als in der multimedialen Variante. Das fand ich tatsächlich verblüffend, weil ich das nicht gedacht hätte. Aber das kommt sehr darauf an, wie die Geschichte geschrieben wurde. Ob das eben ein Autor ist, ein Schriftsteller, der nicht so sehr mit dem Video gedacht hat beim Schreiben. Da ist es tatsächlich manchmal schöner im Buch zu lesen.
Wie sind deine Erfahrungen bisher mit der Internetversion, also der Mutter dieses Büchleins? Für Journalisten ist es ja total spannend, diese Art des Geschichtenerzählens zu verfolgen. Aber wie ist das mit den Normalbesuchern? Lassen die sich auch in großer Zahl verführen?
Es ist auf jeden Fall ein Nischenprodukt, weil das Internet nach wie vor mehr dazu genutzt wird, um Informationen zu bekommen, um Ratschläge zu bekommen, wo reise ich hin, was ist das Schönste hier, etc. Und weniger, um jetzt lange Geschichten zu lesen. Von daher ist es schon ein Experiment. Es gibt viele Besucher, die das tatsächlich auch genießen, da ein anderes Angebot zu bekommen. Aber es ist nach wie vor ein Nischenprodukt.
Das ist ja auch so ein Phänomen mit diesen angeblichen Klicks auf Seiten. Da hat man oft belanglose Texte und angeblich 5- oder 6-stellige Leserzahlen. Und dann gibt es so aufwendig gemachte Seiten wie deine oder Podcasts oder journalistische Filme auf YouTube und Co. Und die Abrufe, naja, die sind vergleichbar minimal. Ist das frustrierend? Wie erklärst du dir das?
Klar, davon kann man frustriert sein, aber ich finde, es ist sehr wichtig zu schauen, was machen die Besucher auf der Webseite? Bleiben sie 5 Sekunden, weil die Überschrift mehr verspricht, als was dahinter ist? Oder bleiben sie vielleicht 10 Minuten, um sich die ganze Geschichte anzuschauen? Und das, dieser qualitative Unterschied, das finde ich, ist das Entscheidende, wo man auch mehr hingucken sollte, als tatsächlich nur auf die Masse der Besucher.
Auf der anderen Seite, gerade heute bekam ich das mit, selbst im Fernsehen wurde darüber berichtet, 125 Millionen Klicks auf ein kleines Filmchen, wo eine übergewichtige Frau sich eine Chewbacca-Maske überzieht. Wow, da sagst du als Journalist, das darf doch nicht wahr sein.
Ja.
Ja, wir bleiben in unserer Frustration allein. Also zurück zu den gedruckten Travel Episodes. Es ist ein Reisebuch geworden. Durchaus für Menschen, denen es ausreicht, das Abenteuer unterwegs sein, im bequemen Lesesessel zu erleben. Viele Erlebnisse, die dort beschrieben werden, die kommen ja aus Ländern und aus Situationen, die man im Reisebüro wahrscheinlich nicht buchen kann.
Ja, also es ist eine Mischung aus Reisezielen. Viele sind tatsächlich abenteuerlicher als jetzt ein normaler Jahresurlaub. Aber es gibt auch Geschichten aus Deutschland, aus Langeoog beispielsweise, die tatsächlich sehr, sehr viele Leute angesprochen haben, eben weil sie sich selber auch damit identifizieren können.
Also, ist aber jetzt dein erster Text zum Beispiel, mit dem das Buch aufmacht, aus Somaliland. Das ist so ein Ort, wo man nicht tot über dem Zaun hängen möchte. Ist es das, was dich da fasziniert? Reisen an Orte, wo sonst keiner hin will?
Es ist ein Punkt, den ich faszinierend finde, ja. Aber nicht der einzige vom Reisen. Also es ist, finde ich, sehr spannend, an Orte zu gehen, wo man sonst nicht viel drüber hört oder auch vielleicht über die Nachrichten nur Negatives oder nur einen kleinen Ausschnitt eben vom ganzen Spektrum und sich das dann selber anzuschauen und auch so ein bisschen diesen Expeditionscharakter dabei zu haben, das finde ich nach wie vor sehr faszinierend.
Nun könnte man natürlich auch sagen, solche Ansätze von, wie soll ich es ausdrücken, etwas absurden Themen gibt es ja auch hin und wieder in den Qualitätsreiseteilen von überregionalen Zeitungen und Magazinen. Und die Reiseindustrie, die grummelt dann immer ein wenig und fragt nach dem Nutzwert solcher Geschichten, die für kaum einen Leser relevant sein dürften für die nächste Urlaubsentscheidung.
Ja, das stimmt. Ich würde jetzt beispielsweise auch keinem eine Reise nach Somaliland empfehlen. Aber ich finde, ein Reisebericht ist nicht nur dafür da, um für die nächste Urlaubsreise zu inspirieren, sondern um ein bisschen was über die Welt zu zeigen und das über die normalen Wirtschafts- oder politischen Nachrichten hinaus. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, auch viele Leute interessiert, mehr von der Welt zu erfahren.
Ich muss auf der anderen Seite ja auch sagen, wir haben zurzeit einen etwas ermüdenden Trend der Top 10 oder der Bucketlists, nur noch die Highlights zum Abhaken, was dann so früher die Backpacker-Bibeln waren, das ist heute das Zertifikat von TripAdvisor.
Ja, das ist auch natürlich eine Konsequenz der Möglichkeiten im Internet, dass man dort einfach sehr schnell die Informationen findet und diese Listen eignen sich natürlich gut, um sehr schnell Informationen zu finden, wo es sich lohnt, hinzugehen. Das finde ich schade, weil viele tolle Erlebnisse und Erfahrungen eben dann passieren, wenn man auch sich auf ein Reiseziel einlässt, ohne vorher schon eine genaue Idee davon zu haben, was man erreichen möchte.
Gut, also im Internet werden natürlich die 10 tollsten Infinity Pools deshalb auch gerne genommen, weil das bedeutet dann 10 Klicks auf 10 Bilder und schon wieder hat die Seite 10 angeblich begeisterte Leser mehr. Reiseguru Helge Timmerberg, der schreibt ja in deinem Vorwort, ist toll, dass du ihn dann dafür begeistern konntest, dass er in deinem Buch das Vorwort macht. Sinngemäß, Reisen fängt erst an, wenn nichts mehr mit den Planungen synchron läuft und das Abenteuer beginnt. Du hast es ja eben auch schon so halb anklingen lassen. Das ist auch dein Credo quasi. Also erst, wenn es dann richtig losgeht mit spontanen Entscheidungen, dann merkt man, was Reisen bedeutet.
Ja, also das kommt ein bisschen natürlich auf die Definition des Reisebegriffs an. Ich würde es jetzt nicht sagen, dass ein Urlaub tatsächlich erst dann beginnt, wenn etwas schief läuft.
Würde man wahrscheinlich auch jedem Veranstalter die Schweißperlen auf die Stirn treiben, die Krise als Krönung einer erfolgreichen Reise.
Aber wenn man eben eine Reise macht, um ein Land kennenzulernen, um andere Kulturen kennenzulernen, um auch etwas über sich selbst herauszufinden, dann denke ich, ist das schon der Fall, dass es dann spannend wird, wenn man sich eben ohne große Planung einfach auf den Moment einlässt.
Anders nochmal gefragt, wann fängt für dich eine Reise an, spannend zu werden, jetzt abgesehen jetzt von diesem schon jetzt ausgebreiteten Improvisationstalent, was man haben sollte, aber wann sagst du so, jetzt lohnt es sich für mich wirklich, dass ich an diesem fremden, exotischen Ort bin?
Ist es oftmals der Punkt, wo ich über Grenzen gehe, die in mir habe oder die ich in meinen Erlebnissen bisher hatte, also wo ich tatsächlich was Neues kennenlerne. Oftmals ist es zum Beispiel an Grenzen tatsächlich so, dass immer, wenn ich über eine Grenze laufe, über dieses Niemandsland, was oft dazwischen liegt, das ist ein sehr spannender Moment. Eigentlich überquert man nur ein paar Meter, aber es fühlt sich trotzdem an, als würde man dort jetzt was in einem ganz besonderen Moment sein. Und es ist oft so, dass diese Momente, auch wenn ich selber etwas Neues wage, etwas Neues erlebe, das sind die Momente, die hängen bleiben und die dann auch in der Erinnerung ganz besonders sind.
Ja, kann ich nachvollziehen. Als jemand, der in Aachen aufgewachsen ist, einer Stadt, deren Stadtgrenze gleichzeitig die Landesgrenze nach Belgien und Holland ist, das war immer ein aufregendes Erlebnis. Auch wenn du nur ein paar Kilometer gefahren bist zum Einkaufen, es ist immer etwas anderes gewesen.
Ja, also ich habe das schon oft erlebt und das hat auch nie nachgelassen.
Aber irgendwo jetzt hinfahren, also du sagst, ich fahre jetzt irgendwo hin, einfach weil es dort schön ist, das ist jetzt nicht der Kick, den du brauchst.
Natürlich finde ich es toll, wenn ich irgendwo einen Traumstrand entdecke oder eine schöne Landschaft, in der ich wandern kann. Keine Frage, sowas ist immer toll. Aber ich glaube, die persönliche Begegnung mit Leuten oder das Umfeld, in dem ich dann meine Erlebnisse habe, ist deutlich wichtiger für ein gelungenes Erlebnis.
Jetzt sagt man ja immer so, der Kontakt zu den Menschen, und das war ja auch jetzt gerade bei dir in der Antwort, ist so das hehre Ziel des guten Reisens. Ist es nicht eigentlich eher oft der Kontakt zu den anderen, auch unterwegs Seienden?
Ja, beides. Also vor allem, wenn man alleine unterwegs ist, ist natürlich der Kontakt zu den anderen Mitreisenden, die man trifft, sehr wichtig, um einfach den Austausch zu haben, Spaß zu haben. Aber ich finde es auch immer toll, wenn ich Begegnungen habe mit den Menschen, die dort leben, weil es eben doch etwas zeigt, auch wenn es jetzt ein Klischee klingt, aber es zeigt was über diese anderen Kulturen, über die Menschen, wie unterschiedlich Menschen leben können, was sie als Normalität empfinden. Und diese Erfahrung hat mich ungemein entspannt, weil ich gesehen habe, okay, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten, ein Leben zu leben, die man als normal empfinden kann. Und Ich habe die Freiheit, meinen eigenen Weg zu finden.
Aber nach deiner Erfahrung so als Globetrotter, stimmt der abgewandelte Spruch aus dem Fußball, ein Ball, 22 Spieler und am Ende gewinnen immer die Deutschen, egal wo man hinkommt, irgendein Deutscher ist nicht mehr sehr weit weg?
Ja, das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Vor allem, ja, wenn es abgelegener wird, ist ein Deutscher eigentlich meistens nicht weit.
Schön, The Travel Episodes von der erfolgreichen Webseite, die natürlich weitergeht und vielleicht die Fortsetzung auch dieses Werkes hier ermöglicht, zum Buch aus dem Malik Verlag, 350 Seiten für schlappe 15 Euro. Vielen Dank, Johannes, für das Gespräch und ja, weiterhin inspirierende Reisen.
Vielen Dank.
Ja, ich oute mich als Kreuzfahrt-Fan. Dazu braucht es heute ja auch keinen besonderen Mut mehr angesichts der Beliebtheit des Reisens auf dem Wasser. Selbst in meiner Altersgruppe ist man nicht mehr zwangsläufig das Küken an Bord. Allerdings muss ich zugeben, dass mir an einer Kreuzfahrt vor allem die Fahrt gefällt. Ich mag das Gefühl, weit draußen auf dem Meer, die Unendlichkeit bis zum Horizont, der nur eine schmale Linie ist zwischen Himmel und Meer. Die Touren, jeder Morgen ein neuer Hafen, stressen mich eher, da ich ungern an den organisierten Massenausflügen teilnehme und deshalb in einem kräftezehrenden Akt der Selbstorganisation versuche, die Liegezeit immer optimal für das Erleben an Land zu nutzen. Völlig unsinnig. Aber so ist der Mensch nun mal, immer getrieben von der Angst, etwas zu verpassen in den wenigen Stunden, die man bis zum Heulen der Schiffssirene hat, wenn gnadenlos die Rampe wieder hochgezogen wird. Offen gesagt, ich weiß nicht, ob mich eine Weltumrundung mit so einem Kreuzfahrtschiff nicht überfordern würde. Ein Overkill, ein Häppchenerlebnis, 108 Tage Fastfood-Reisen. Mein Kollege Hans-Peter Gaul hatte dagegen immer schon diesen Reisetraum. Und jetzt hat er ihn sich erfüllt. Und ich dachte, darüber sollten wir uns unbedingt mal unterhalten.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Lieber Hans-Peter Gaul, du kommst ja gerade von einer mehrmonatigen Reise zurück, die ungeplante Abenteuer sicher nur in homöopathischen Dosen bereithielt, aber früher für viele erwachsene Menschen so der Inbegriff des Reisetraums war, vielleicht heute auch noch ist, einmal um die Welt an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. War das bei dir auch so?
Ja klar, auf alle Fälle so eine Reise, das ist ein Traum, auch für einen Reisejournalisten. Da erlebt man vieles, und zwar auf dem Schiff und mit den Leuten an Bord und mit den Ausflügen natürlich. Wann ist man schon mal 3,5 Monate sozusagen nicht im Lande und kann andere Termine wahrnehmen? Sogar die 50. ITP versäumt dadurch.
Mein Gott, wie schrecklich.
Ja, gut, auch das muss sein. Ne? Aber wir haben es überstanden und ich denke auch sehr schön. Vielleicht nur mal kurz dazu, man muss schon mental sich auf so etwas vorbereiten und sehr gut vorbereiten, wenn man mit 2200 Passagieren aus 14 Ländern 3,5 Monate sich einmietet in einem schwimmenden Hotel und dann unterwegs ist. Ne?
Darauf wollen wir auch zu sprechen kommen. Das ist der Sinn auch unseres kleinen Interviews heute. Bevor AIDA den deutschen Markt ja revolutioniert hat mit der Ein-Wochen-Kreuzfahrt, war es ja eigentlich auch ganz normal, so dass jedes Schiff so kurz vor Weihnachten losfuhr, sich auf die Reise machte, rund um den Globus, um dann im April wieder den Kreis zu schließen, buchbar insgesamt oder auch auf kleinen Teilstrecken. Das war natürlich ein Angebot für Menschen mit viel, viel Zeit und auch nicht wenig Kleingeld und Ursache auch für den Ruf der Kreuzfahrt, ja, eigentlich nur was für Rentner zu sein. War das heute auch so? Hast du das auch so erlebt?
Nein, ich habe das ein bisschen anders erlebt. Natürlich war der Altersdurchschnitt schon ein bisschen im Rentenalter, das muss man sagen. Und wer kommt sonst so lange so weg? Und es kostet ja auch wieder was Geld. Aber die Fahrt hat natürlich heute einen anderen Charakter, allein durch die Informationen, die während der Fahrt vermittelt werden. Die Möglichkeit, an bestimmten Landausflügen teilzunehmen, einschließlich den bereits inkludierten Landausflügen, das ist heute in dieser sehr schnell bewegten Welt, auch der digitalen Welt, eine andere Geschichte. Und deswegen ist das auch nicht nur für einen Journalisten an Bord einer solchen Weltreise eine Frage, wie kommuniziere ich denn in dieser Zeit? Also man konnte zum Beispiel an Bord der Costa Luminosa Zeitung abonnieren für 3,50 den Tag.
Ja, ist ja auch nicht wenig, 3,50 Euro am Tag dafür, dass man informiert wird.
Aber dafür bekommt man die elektronisch in den Briefkasten seiner Kabine. Das ist schon eine Möglichkeit. Zum anderen gibt es natürlich die Internetmöglichkeiten. Ein entsprechendes Datenpaket kaufen und dann mit dem Tablet reingehen ins Netz, gucken, was gibt es.
Wobei das Datenpaket, das ist ja bei den meisten Kreuzfahrten ja auch nicht gerade eine Kleinigkeit, was man dafür bezahlen muss.
Also ich kann mal sagen, wir haben für 10 Stunden 85 Euro bezahlt. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Preis. Und im Moment ist Costa gerade dabei, das umzustellen auf Datenvolumen und auf Minutenabrechnung und dann die Minute für 19 Pfennig, also Cent. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Preis.
Ja, wenn man dafür mit der Heimat verbunden ist, auf jeden Fall. Wie geht das denn heute so vor sich? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Gibt es dann nach dem Start direkt zu einem exklusiven Empfang für die Gruppe der Tapferen, die sich für Monate sozusagen selbst ins Heim eingewiesen hat, damit man voneinander weiß und etwas gleicher sein kann als die anderen Passagiere?
Es gibt erstmal einen tollen Start in Savona, wenn das losgeht, mit allem drum und dran. Und ansonsten gibt es erstmal eine normale Kreuzfahrt. Und wie gesagt, 14 Nationen vertreten. Man trifft sich, man sieht sich. Man trifft sich vor allem bei den Gala-Abendessen. Da gibt es natürlich mehrere in dieser Zeit. Nicht nur die eine obligatorisch bei einer Mittelmeerkreuzfahrt. Aber ansonsten sieht man sich im Theater. Man sieht sich natürlich mit der deutschen Reiseleiterin, die Informationen gibt. Und man kennt sich ja vielleicht schon durch die Anreise, wie bei mir zum Beispiel, als wir mit dem Bus von Berlin bis Savona gefahren sind.
Aber es ist jetzt nicht so, dass man als Weltreisender automatisch irgendwelche Privilegien hat, eine goldene Zimmerkarte oder so einen Anstecker, damit man schneller von Bord kommt?
Nein, das ist lediglich eine Frage, wenn man Costa-Club-Mitglied ist zum Beispiel und da eine bestimmte Stufe erreicht hat, dann gibt es Empfänge, Cocktailempfänge mit dem Kapitän, wird fotografiert und so weiter. Aber ansonsten sind das alles ganz normale Passagiere, die nur etwas länger und etwas weiter unterwegs sind.
Nun ist die Costa Luminosa ein relativ kleines Schiff, muss man schon sagen, 2.500 schon relativ klein, aber immer noch überschaubar. Wie viele Weltumrunder waren denn an Bord?
Also sagen wir mal, 70% aller, die in Savona eingestiegen sind, sind die 3 Etappen rundherum gefahren. Ja, das konnte man ja in 3 Etappen buchen.
Also 70% von den 2.200 haben die ganze Weltreise gemacht.
Haben die ganze Weltreise gemacht, wie gesagt, und darunter vor allem Franzosen, Schweizer, Österreicher, Deutsche, Spanier, Italiener. Das waren die wichtigsten von der Zahl her. Die haben das gemacht. Es hat dann immer einen Wechsel gegeben in Valparaiso nach der ersten Etappe, der ersten und längsten Etappe. Da ging ein Jahrhundert und es kam auch wieder ein Jahrhundert. Dasselbe nochmal in Sydney. Nur die letzte Etappe von Sydney dann nach Savona, die war etwas weniger gebucht, weil es etwas viel Seetage gab dort.
Komisch, Seetage finde ich besonders schön, aber andere wollen halt doch jeden Tag an Land. 108 Tage. So lange hat es nur insgesamt gedauert. Das ist ja schon eine Hausnummer. Ich stelle mir das so vor, das ist eine Herausforderung, so eine, wie soll man sagen, eine Nummernrevue an Ereignissen, an Erlebnissen, fast jeden Tag Anlandungen, wenn man eben mal die Passagen im Atlantik oder Pazifik so außer Acht lässt. Was ist das am Schluss? Nur noch ein emotionales Summen im Kopf? Man muss erstmal die Tausenden von Fotos ordnen, um sich irgendwie erinnern zu können?
Das muss man sicher machen. Das macht man normalerweise noch nicht an Bord. Das macht man dann später. Jetzt gerade ist man dabei, Videos, Fotos zu sortieren. Aber ich meine mal, dass etwa die Hälfte der Reise Seetage waren, war ja auch gut. Da konnte man das verarbeiten, was man vorher gesehen hat. Und die Erlebnisse waren ja wirklich sehr vielfältig. Bei dieser Reise ging es durch alle Klimazonen, durch alle Zeitzonen. Wir haben die Datumsgrenze überwunden. Auch das war ein Spektakel für sich. Und das muss verarbeitet werden. Und viele, nicht nur Journalisten, wie ich jetzt einer bin, haben ein Tagebuch geführt und haben dort wichtige Notizen, persönliche Erinnerungen notiert, weil sonst hast du schon nach 50 Tagen nicht mehr die Übersicht, wann war was wo. Ja, bis hin zur Sturmstärke 11 am Kap Horn zum Beispiel.
Ups, da hat es gescheppert wahrscheinlich im Karton. Also, wie ich dich jetzt so kennengelernt habe über viele Jahre mittlerweile, bist du jetzt nicht derjenige, den es jetzt, sagen wir mal, drängt, sehr alleine und abenteuerlustig und ohne Planung die Welt zu entdecken. Da war wahrscheinlich doch diese perfekte Organisation von den Landausflügen so genau das, was dir Spaß gemacht hat auch.
Im Prinzip ja, kann man sagen. Vielleicht mal interessante Zahl, 282 Ausflüge waren im Angebot während dieser Weltreise. Kannst du schon überlegen, was man muss erst mal nachdenken, auswählen. Und jeder ist gut beraten, vor einer solchen Reise sich schon mal mit der Route zu beschäftigen, mit den Zielen zu beschäftigen und möglicherweise ganz wichtige, für ihn wichtige Ausflüge vorher zu buchen, damit sie dann nicht weg sind. Das ging dann sehr schnell bei manchen. Beispielsweise Osterinsel, solche besonderen Geschichten. Und ja, die Ausflüge perfekt organisiert von Costa Tours. Aber ich muss auch sagen, es gab auch einige Ausflüge, die ich mit anderen zusammen persönlich gemacht habe, weil mir das effektiver noch erschien. Nicht nur eine Frage des Preises, sondern auch in einer bestimmten Zeit etwas zu erleben. Beispielsweise in Mumbai oder in Valparaiso, wo wir dann einfach mal mit einem Fernverkehrsbus nach Santiago de Chile gefahren sind und uns das angesehen haben, weil die Reise selbst, der Ausflug schon ausgebucht war. Haben wir es selbst organisiert und es war auch prima.
Toll, man hat es überstanden. Was für ein Wunder. Viele Kreuzfahrtgäste, die beklagen sich ja in Foren, dass die Qualität oftmals, gerade bei Kreuzfahrten, dessen, was da in den Bussen vermittelt wird, nur noch kratzend ist an der Oberflächlichkeit, die solche Landprogramme ja eh schon haben. Studienreiseniveau kann man da sicherlich nicht erwarten.
Man kann sicher nicht durchgängiges Studienreiseniveau erwarten, aber schon ein Niveau, was einer solchen Reise entspricht. Es gibt natürlich immer logischerweise Unterschiede in der Qualität der Reiseleiter, aber Costa hat zum Beispiel dafür gesorgt, wenn es auch sprachlich manchmal Probleme gibt, dass zum Beispiel zwei Länder in einem Bus sind, dass ein entsprechender Mann von der Costa selbst mit dabei war, der das Wichtigste übersetzt hat. Ansonsten haben wir uns natürlich besonders gefreut und das war in der Regel so, dass wir einheimische Führer hatten, zum Teil sogar mit Deutsch, in Mumbai zum Beispiel oder in Rio de Janeiro. Das waren Deutsche, die mal ausgewandert sind, die jetzt sich dort als Reiseleiter noch verdingen und die natürlich für uns hervorragende Ansprechpartner waren. Ansonsten wird auch manches natürlich in Englisch geboten. Dann muss man, das wird vorher angesagt, sich entsprechend kümmern, dass man das natürlich mitkriegt oder nachbereitet.
Nun ist es ja so, dass die Kreuzfahrt vor allem damit wirbt, dass sie so wohltuend für die Seele ist, die genauso viel Zeit hat, sich an die neuen Klima- und Kulturzonen anzupassen wie der Körper. Ist das vielleicht auch der größte Pluspunkt so einer Reiseform, bei der die Einhaltung des Zeitplans ja sonst das Maß aller Dinge ist?
Natürlich, Zeitpläne müssen eingehalten werden, wenn man an Land geht. Da muss man sehr genau achten, dass man im richtigen Bus sitzt, wenn dann 20 Busse irgendwo hinfahren, dass man im richtigen ist. Das ist schon klar. Aber ansonsten ist das eine Reise der Entschleunigung. Und ich sagte ja, etwa über die Hälfte der 108 Tage waren Seetage. Und da ist auch an Bord eine Menge los. Also wer sich da mit irgendwas beschäftigen will, vom Sport angefangen oder im Spa-Bereich ist, 3500 Meter ist das Spa-Bereich groß, oder im Fitnessraum geht, übrigens, wenn man konnte man kostenfrei besuchen, ja, Fitnessraum war kostenfrei.
Sag mir nicht, dass du auf dem Laufband warst.
Ich war nicht unbedingt auf dem Laufband und vor allen Dingen aus einem einfachen Grunde, weil es natürlich immer wieder mal auch Erkältung gab, Bakterien schwirrten herum und in einer solchen engen Abteilung, wo die Leute sehr aktiv arbeiten, wollte ich nicht unbedingt einen zusätzlichen Husten oder Schnupfen haben. Ja?
Das ist doch nur eine faule Ausrede. Aber es ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil es ist zwar eine entspannte Reise, du hast es gerade gesagt, man muss aber trotzdem, gerade ältere Menschen, weil sie im Falle eines Falles ja vielleicht Medikamente brauchen, sich vorbereiten. Es gibt zwar ein Hospital, aber eben auch nicht für alles. Das ist ja natürlich auch dann, man kann nicht so ganz einfach losfahren.
Ich sagte ja, ganz wichtig ist, sich mental vorzubereiten. Nicht nur die Reiseziele, die Route zu verinnerlichen und sich Material zu besorgen, das schon mal zu lesen. Man sollte unbedingt, ein ganz wichtiger Rat für alle, die das mal machen, und ich wünsche das sehr vielen, sie sollten sich mit einem guten Tropenarzt in Verbindung setzen, nicht nur mit dem Hausarzt, und sollten dem mal sagen, wo es lang geht. Ich hatte die Gelegenheit, mit Professor Dr. Jelinek darüber zu sprechen vom Berliner Zentrum für Reise- und Drogenmedizin, und der hat mir gesagt, pass auf, Brasilien, die Inseln, die polynesischen Inseln und Indien, Mückengefahr und nicht nur die, pass auf, bereite das vor. Das habe ich gemacht und ich war gut beraten, wie wir ja inzwischen durch Zika und andere Alarme gesehen haben. Das Schiff hat das auch natürlich in dem Bordprogramm kommuniziert, aber ich hatte das vorher schon gehabt, da hatte die Mittel alle mit, musste in die erste Apotheke an Bord und das kaufen.
Hattet ihr denn eigentlich auch Hugos an Bord, also Human Gones, wie es im Englischen heißt oder auf Deutsch, heute unerwartet gestorbenes Objekt?
Naja, das ist etwas, ja, kann man so nicht sagen, sage ich mal. Wir hatten natürlich auch Leute, die durch das Alter bedingt Probleme hatten und auch in die Krankenstation gekommen sind, auch mal ins Krankenhaus eingeliefert worden sind. Aber von den meisten, zumindest was ich erfahren habe, ist das dann irgendwo wieder gut gegangen, dank der Möglichkeit auch natürlich behandelt zu werden. Aber natürlich, wir hatten den ältesten Teilnehmer mit 91 Jahren. Wir haben dessen 92. Geburtstag an Bord gefeiert. Ich fand das sehr beachtlich. Und wir hatten etliche, und da muss ich allerdings auch ein Fragezeichen ein bisschen setzen, auch in Richtung der Reisebüros, die solche Reisen verkaufen. Es waren auch etliche mit Rollstühlen und Rollatoren da, ja. Also mehr als vielleicht bei einer Wochenkreuzfahrt im Mittelmeer. Und da muss ich schon sagen, man sollte die Leute wirklich gut beraten. Natürlich ist es für jeden ein schönes Erlebnis. Und er muss ja auch nicht immer an Land gehen. Aber spätestens, und da gab es etliche Häfen, wenn getendert wird, also wenn wir auf Rede gegangen sind, dann ist das schon etwas schwierig. Es wurde nie einer abgewiesen, aber für die Crew und diejenigen, die betreut haben, war das dann immer ein Problem. Und da habe ich schon gesagt, also da sollte man doch noch mal vorher nachdenken.
Viele, vor allem die noch nie eine Seereise gemacht haben, fürchten sich ja vor dem quasi Eingesperrtsein über so lange Zeit. Gab es bei dir auch mal so einen Moment in den 108 Tagen, wo es dir, na, sagen wir es mal flapsig, ein bisschen auf den Keks ging, immer wieder über dieselben Wege zu schlurfen, einen Großteil der anderen Passagiere dauernd zu sehen?
Ja, eigentlich nicht, erstaunlicherweise nicht. Ich habe zwar mal, als wir die Datumsgrenze überfahren haben, indem wir einen Tag liquidiert haben, vom 4. auf den 6. März gegangen sind, habe ich so überlegt, wo bist du jetzt? Amerikanisch, Samoa, Pago Pago, interessant, ziemlich weit weg. Ja, und das Schiff fährt jetzt wieder 3 Tage, bis nach Neuseeland kommt. Du hast nur Wasser, kein Hafen, kein Vogel, nichts hast du. Ja, da habe ich schon mal überlegt. Aber andererseits, durch die vielen Bekanntschaften, die man und Kontakte, die man an Bord schließt, sowohl zu Mitgliedern der Crew, aber auch zu den Passagieren, in ein interessantes Völkchen, darüber könnte man extra eine Sendung machen. Also da hat man immer wieder Erlebnisse, Begegnungen und nicht zuletzt auch, muss ich mal sagen, durch das tolle Angebot an Unterhaltung, Entertainment, was ich wirklich hier ausdrücklich hervorheben möchte, fast jeden Abend eine richtige Show im großen Theater an Bord, die immer auch gut besucht war. Und das Besondere, nicht nur, dass da irgendwelche Leute gezaubert haben, getanzt haben oder sonst wo, sondern es wurden zum Teil Gruppen, gute Folkloregruppen in Brasilien zum Beispiel oder in Buenos Aires haben wir Tango-Dancer erlebt, ja. Die kamen an Bord und haben das dort geboten, was man am Land auch nicht besser sehen konnte. Das fand ich sehr gut. Und es gibt ja an Bord auch eine Talenteshow.
Da bist du wahrscheinlich in der ersten Reihe gestanden, endlich mal auf die Bühne zu kommen. Ich frage dich jetzt lieber gar nicht, was dir besonders gefallen hat. Ich fürchte, das wird dann das Gespräch noch mal um 10 Minuten verlängern. Aber vielleicht so ein Fazit. Hat die Weltreise an Bord eines Schiffes das erfüllt, was du dir im Traum erhofft hast?
Ja, sie hat das erfüllt und sie hat auch mehr erfüllt, weil es gab so viele Anregungen auf dieser Reise. Es gab so viele neue Momente, wenn man 36 Häfen in 20 Ländern anfährt, erlebt man schon einiges. Und ich kannte einiges, aber vieles auch nicht. Insofern Anregungen zum Beispiel mal, mich mehr mit dem Suezkanal zu beschäftigen. Wir sind über den neuen Abschnitt des Kanals gefahren, mich noch mal ein bisschen mehr in die Geschichte der Osterinsel zu vertiefen. Das ist ja allein ein Thema für sich, was diese Insel zu bieten hat. Und natürlich auch darüber nachzudenken, wenn man eine nächste Fahrt macht, die sicher nicht wieder so lang wird. Das macht man einmal im Leben, denke ich. Nachzudenken, in welche Richtung die dann gehen könnte. Nämlich, alles haben wir ja auch nicht gesehen.
Nö, man kann auch mal andersrum fahren. Du hast es jetzt schon fast angesprochen. Ich wollte dich jetzt so fragen, ob die Lust am Schiff jetzt gänzlich befriedigt ist, ob es doch noch eine nächste Kreuzfahrt geben wird?
Also ich muss sagen, absolut nicht. Im Gegenteil, sie ist weitergewachsen. Das ist ja einmal so, entweder man macht eine Kreuzfahrt, wenn man einmal eine Kreuzfahrt gemacht hat und begeistert war, wie ich, mit vielen Schiffen, mit anderen Reedereien auch schon unterwegs war, macht man auch die nächste wieder. Einmal die Koffer auspacken und dann um die Welt reisen. Das kann man eben nur mit einem Schiff und mit einem solchen, wie wir es erlebt haben.
Aber auf jeden Fall, die nächste Reise wird eine kurze Reise. Und die meisterst du dann als maritimer Langzeitknacki auf der linken Popacke.
Ja, hast du ganz gut gesagt. Interessant wird natürlich sein, welchen Schiff man fährt. Ganz entscheidend ist natürlich heutzutage neben der Route das Schiff, was man auswählt. Und das muss man vorher sehr genau gucken. Inzwischen gibt es ja viele Reedereien, die Weltkreuzfahrten anbieten. Das unterscheidet sich sehr im Preis, in der Länge. Es gibt da Reisen fast ein Jahr lang, könnte ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das, was wir gemacht haben, so um die 100 Tage, ist okay. Und übrigens, Costa Luminosa wird fast die gleiche Route, fast am gleichen Tag, am 6. Januar, nächstes Jahr wieder starten. Und falls jemand mit dabei sein sollte, allzeit gute Fahrt.
Unsere Hörer haben alle extrem viel Zeit, das wissen wir. Ja. Und die können das bestimmt machen.
Ja, auf alle Fälle. Vielleicht können sie auch mal ausspannen, Auszeit nehmen, wie ich es ja auch gemacht habe. Ich wünsche auf alle Fälle allen allzeit gute Fahrt und stets ein Handbreit Wasser unterm Kiel.
Können noch ein paar mehr sein. Ich hoffe, Sie hatten viele Inspirationen heute beim Reiseradio. Ich glaube, ein Fazit kann man ziehen, egal ob man nun ganz individuell unterwegs ist, sich an den ungewöhnlichsten Orten überhaupt durchkämpft oder sich industriell behütet, wie in einer Sänfte um den Globus tragen lässt. Reisen ist nicht nur die schönste Nebensache der Welt, sondern ein Lebensgefühl, das süchtig macht. In diesem Sinne, bis zur nächsten Sendung, wann und wo auch immer Sie uns anschalten.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!